Was denkt er da vorne? Oder wenn du jetzt einfach zu mir nach vorne schaust, wenn du mich anschaust, denkst du dir in dem Moment, was ich gerade denke? Machst du dir Gedanken darüber? Ich meine, ich könnte jetzt dir extrem lange in die Augen schauen. Extrem lange. Jedem einzelnen von euch. Und ich wüsste noch nicht in dem Moment, ich weiß es überhaupt nicht, was du denkst. Ich weiß nicht, was du in dieser vergangenen Woche erlebt hast. Was für schöne Dinge, vielleicht turbulente Dinge. Ich weiß nicht, was dich gerade bewegt. Ich kenne nicht deine Gefühle. Ich kenne nicht die schönen Erlebnisse von dieser Woche, von dir, wenn ich dich anschaue. Ich kenne sie nicht. Ich könnte mich noch so anstrengen. Es funktioniert nicht. Ich könnte einen Wunsch ablesen von Christian in dem Moment. Das schon. Und es wäre wahrscheinlich ein Volltreffer. Es hat keine. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du denkst. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen in den Tag gestartet bist. Nicht zu 100%. Vielleicht zu 10 oder 20% könnte es vielleicht stimmen. Aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was in dir vorgeht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In der Bibel, da gibt es so den einen oder anderen Text. Wenn wir diesen Bibeltext lesen, so denken wir, der ist gut. Oh, der ist gut, dieser Bibeltext. Und wenn wir vielleicht diesen Text nochmals lesen und die Tiefe dieses Textes wirklich verstehen, um was es geht, was vielleicht davor und danach noch steht, so denken wir, so denke ich, wow, dieser Text, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja, und da steht hier drin, unglaublich. Ich habe seinen Bibeltext mitgebracht, muss ich jetzt fast. Ich lese ihn gerne vor, du darfst ihn gerne mitlesen. Und zwar in Johannes 1, Vers 42. Johannes 1, Vers 42. Johannes 1, Vers 42. Und ich lese auch noch den Vers 47. Johannes 1, Vers 42. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Vers 47. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Du denkst dir, die beiden Verse? Bevor wir jetzt in diese Situation hineintauchen, dann müssen wir wissen, was ist zuvor gerade passiert. Zwischen Jesus und Petrus und zwischen Jesus und Nathanael. Das sind so diese beiden Hauptprotagonisten dieser Geschichte. Johannes der Täufer steht mitten in seinem Dienst, aber zugleich sagt Johannes der Täufer, es kommt einer, der noch Größeres, Wichtigeres und Mächtigeres wird tun als ich. Einer, der mit Wasser und Geist taufen wird. Und die Priester und die Rabbiner, die hätten so gerne gehört, dass der Messias kommen würde und eine Königherrschaft in Israel aufrichtet. Aber als Johannes der Täufer Jesus sieht, sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, sagt er. Wow. Und das ist alles? Wie sieht es mit dieser Königherrschaft aus? Siehe ein Lamm? Siehe das Lamm? Wir wollen kein Lamm. Wir wollen einen König. Einer, der uns befreit. der die Sünde der Welt auf sich trägt, sagt aber Johannes der Täufer. Und diese Bezeichnung von ihm hat so viel zu tun mit dem alttestamentlichen Opferlamm. Jesus ist das wahre Lamm. Die Vollendung, die Erfüllung und der Höhepunkt dieser Zeremonialgesetze. Und er ist nicht die Auflösung und Abschaffung der 10 Gebote. Er ist die Erfüllung. Und unter den Zuhörern, da waren auch Andreas, der Bruder des Simon Petrus und Johannes. Aber sie verstanden die Worte des Johannes des Täufers nicht. Hä? Und dennoch suchten sie Jesus und sie liefen Jesus nach. Und dass Jesus das bemerkt hat, dass sie ihm nachlaufen, hat Jesus sich umgekehrt und hat ihnen die Frage gestellt, was sucht ihr? Was sucht ihr? Und sie geben als Antwort, Rabbi, wo wohnst du? Also, die beiden Herren laufen Jesus nach. Er wendet sich um und stellt die Frage, was sucht ihr? Und sie stellen ihm die Frage, Rabbi, wo wohnst du? Wo wohnst du? Also wenn mich jemand fragt, wo ich wohne, sage ich, am Birkenweg 1 in Hunzi. Ja. Ist klar. Dieses, was sucht ihr, ist zu verstehen als, kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Kann ich etwas für euch tun? Das ist damit gemeint. Kann ich etwas für dich tun? Also wenn Jesus mir diese Frage stellen würde und ich ihm hinterherlaufen würde, oh, ich hätte eine ganze Liste. Im Wissen, dass Jesus kein Selektautomat ist. Ich hätte eine ganze Liste, was du für mich tun könntest. Ob alles gut wäre, ist eine andere Geschichte. Also, Jesus, der Schöpfer von Himmel, fragt sie, was kann ich für dich tun? Jesus, der Mose auf dem Berg Sinai begegnet ist, fragt, was kann ich für dich tun? Dieser Jesus fragt, was sucht ihr? In diesem Moment fällt ihnen eben nichts Besseres ein, als zu fragen, Rabbi, wo wohnst du? Rabbi, wo wohnst du? Und Jesus lädt sie ein und er gibt das Antwort, kommt und ihr werdet sehen. Kommt und ihr werdet sehen. So heißt es im Vers 39. Und als sie den Tag mit Jesus verbracht hatten, konnte Andreas es nicht länger für sich behalten, denn im Unterschied zu den Priestern und Obersten hatte er Jesus als Messias erkannt. Und Andreas, er geht nun also zu seinem Bruder Simon und sagt, Simon, wir haben den Messias gefunden, sagt er. Und jetzt kommt nochmals dieser Vers 42. Das ist ja die Geschichte davor, was ich jetzt gerade mit euch geteilt habe. Und jetzt kommt der Vers 42. Und er, Andreas, führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Dieses Wort sah, vielleicht siehst du es im Bibeltext, dieses Wort sah hat es in sich. In der griechischen Sprache gibt es mehrere Wörter für sehen. Aber dieses Sehen kommt im griechischen Text des Neuen Testamentes nur 12 Mal vor. 12 Mal. Und das ist extrem wenig, wenn es nur 12 Mal vorkommt. Und es zeigt uns klar auf, da muss etwas Besonderes sein. Zoomen wir also so in diesen Text hinein. Wenn wir all diese Stellen, wo dieses Wort sehen, vorkommen und untersuchen, so stellen wir fest, es geht hier um mehr als ein bloßes Anschauen. So, hallo Christian, hoi, und ich gehe wieder. Das ist mehr als einfach nur, der Blick geht durch die Reihen. Es ist mehr als einfach nur, ich schaue mal, was da hinten so abläuft. was abgeht. Hier geht es nicht nur um ein Sehen bloß aus Neugierde. Weißt du, vielleicht trifft das noch auf einige von euch zu, wenn du so durch die Fußgängerzone läufst und die Schaufenster anschaust. Das ist nicht damit gemeint. Hier geht es um mehr. Ich möchte so ein paar Stellen euch kurz so weitergeben, wo dieses Sehen vorkommt. Markus 10, 21. Jesus aber sah ihn an und gewann ihn lieb. Aus der Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling. Markus 10, 27. Jesus aber sah sie an und spricht: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Markus 14, 67. Und als sie den Petrus sich wärmen sah, sah sie ihn an und spricht: Hey, auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Das ist die Situation, wo Petrus Jesus verleugnet. Der Blick dieser Frau sah mehr. Sie musterte ihn, sie sah ihn genau an und sie hat ihn eingeordnet. Sie sah und wusste, worum es hier geht. Wenn also Jesus mit diesem besonderen Blick jemanden ansieht, dann weiß er mehr. Dann weiß er mehr. Jesus sah ihn an. Er kannte seinen Charakter und den Lauf seines Lebens, seine leidenschaftliche Natur, sein Ehrgeiz und sein Selbstvertrauen, die Geschichte seines Falls, seine Reue, sein Wirken und sein Märtyrertod. All das sah Jesus mit seinem durchdringenden Blick und sagte: Du sollst Kephas heißen, was Fels bedeutet. Aus dem Leben Jesu. Boah, dieser Blick von Jesus. Jesus, der wusste in dem Moment schon alles über Petrus. Boah, er wusste schon alles. Jesus sieht ganz anders als wir. Jesus sieht das in einem Menschen, was er aus ihm selber machen will und wird. Und darum nennt er ihn Kephas, was Fels bedeutet. Später aber dazu mehr. Ich mache mal so einen Zwischenstopp. Jesus erkennt deine Gedanken. Jesus erkennt deine Gefühle, erkennt deine Sehnsüchte. Er kennt deine Schwächen und deine Schwierigkeiten. Und es ist nicht nur so, dass er dich durch und durch kennt. Du bedeutest ihm auch extrem viel, weil er dich kennt. Und ich hatte mal in einem Buch gelesen von Lucado: Wenn Gott einen Kühlschrank hätte, dann würde von dir ein gemaltes Bild dort hängen. Oder wenn Jesus eine Westentasche hätte, dann wäre ein Bild von dir dort drin. So ist er, so denkt er über dich, wenn er dich sieht. Das ist Gott. Jesus erfindet diesen Philippus. Und er spricht zu ihm: Philippus, folge mir nach. Philippus folgt dem Ruf, er sucht aber noch seinen Freund, den Nathanael. Und dann sagt er: Nathanael, komm, wir haben den gefunden, der schon lange prophezeit wurde. Und du weißt doch, Nathanael sagt zu Philippus: Du weißt doch die Texte, die wir gemeinsam gelesen haben. Und der Glaube von Philippus war sicherlich noch schwach, aber er sagt dann ganz leise, und heißt es auch im Text: Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Nazareth? Wie bitte? Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Fragt Nathanael. Und jetzt kommt die Antwort von Philippus und ich finde sie sehr treffend. Ich kann sehr viel aus dieser Antwort lernen. Du musst ihn selbst kennenlernen. Komm mit und sieh. Manchmal versuche ich Mitmenschen zu überzeugen, zu überreden, anstatt einfach diese ganz einfache Antwort zu äußern, komm mit und sieh, überzeug dich selber, mach dir selbst ein Bild von Jesus. Im Vers 47 heißt es, Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Und Nathanael war sicher total überrascht und perplex. Und wie versteinert steht er wahrscheinlich so vor Jesus. Woher kennst du mich? Hallo? Jesus antwortet ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Vers 48. Das genügt und Nathanael gibt das Antwort, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Hätte sich Nathanael der Führung der Rabbiner anvertraut, hätte er Jesus nie gefunden. Nie. Er wurde aus eigener Überzeugung ein Nachfolger von Jesus. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, was ich jetzt gerade sage. Aber bin ich überzeugt, ein Nachfolger von Jesus? Oder nur, weil es mein Job ist? Bin ich so aufgewachsen und ich kann nicht anders? Oder ist es meine eigene Überzeugung, dass ich ihm nachfolge? Ich meine, letzten Sabbat hatten wir diesen Rückblick. Ich kann nicht Clip sagen, das ist ein Film, den Roger uns präsentiert hat. Und da gab es einen Moment, den werdet ihr heute wiedersehen. Von der Taufe von Sarah. Und wenn ich jetzt ein Interview mit Sarah machen würde, ich mache es nicht, Sarah, alles gut. Ich bleibe da. Wenn ich Sarah genau diese Frage stelle, Sarah, warum hast du dich entschieden? Dann würde in diesem Austausch, ich gehe mal davon aus, herauskommen, es war meine Entscheidung und es war meine Überzeugung, diesen Weg zu gehen. Sie nickt. Und genau das ist der Punkt hier. Wir müssen wie Nathanael das Wort Gottes selbst prüfen und um die Führung durch den Heiligen Geist bitten. Er, der Nathanael unter dem Feigenbaum sah, wird auch dich sehen. Er wird auch dich sehen. Und da gibt es ja bei Petrus noch diese Begebenheit der Verleugnung. Ich möchte nicht die Rolle tauschen mit Petrus. Hand aufs Herz. Aus diesem Moment am Feuer und nicht zu Jesus stehen. Ich hatte schon andere Momente, die sehr ähnlich waren, wo mir der Mut gefehlt hat, zu Jesus zu stehen. Und doch sieht Jesus mich. Als das mit Petrus geschieht, in dem Moment erinnert sich Petrus an die Worte, die Jesus nur wenige Stunden zuvor gesprochen hatte. Eben noch hat Petrus behauptet, dass er Jesus nicht kennen würde und jetzt überströmen ihn diese Erinnerungen. Jesu Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, Güte, seine Geduld und er selbst ein feiger Jünger. Jesus erkannte ihn und alle anderen Jünger auch. Und er wusste genau, warum er im Garten Gethsemane für sie betete, als sie noch schliefen. Petrus hat den Namen Fels erhalten, aber felsiges Verhalten ist hier in dieser Situation nicht vorhanden. Wann schläfst du? Oder wann hast du das letzte Mal verschlafen, als Jesus an dich dachte? Wann habe ich das letzte Mal verschlafen, als Jesus an mich dachte? Jesus, er sah Petrus und Nathanael. Beide waren vorbelastet, hatten ihre Schwierigkeiten, ihre Zweifel. Und dennoch waren sie die ersten Jünger. Die ersten Jünger. In der Apostelgeschichte lesen wir, was aus Petrus geworden ist, wie er sich von Gott verändern ließ und zu diesem Fels wurde. Weißt du, ich bin eigentlich extrem dankbar darüber, dass Jesus mich anders sieht, als ich mich selbst und du mich. Ganz ehrlich. Auch wenn ich nicht weiß, wie du über mich denkst. Aber ich bin dankbar, dass er mich anders sieht. Er hat eine ganz andere Perspektive. Und ich muss ehrlich sagen, diese Perspektive ist extrem heilsam. Sich selbst mit den Augen Jesu zu sehen, diese Sicht schenkt mir wahren Frieden. Und ich fühle mich nicht beobachtet von Jesus, sondern ich weiß, was er mit meinem Leben vorhat. Ich weiß, dass ich getragen bin, geführt werde, gestärkt, dass er mir Mut zuspricht und dass er das sieht, wo mich gerne haben möchte. Er sieht das Potenzial in mir. Darum habe ich keine Probleme, dass Jesus mich sieht und alles weiß. In Jesaja 64, Vers 7 heißt es, wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deine Hände Werk. Kürzlich habe ich gelesen, Gott möchte, dass wir Jesus ähnlich sind. Und das ist doch eine gute Nachricht, oder? Du musst mit deinem jetzigen Charakter nicht Vorlieb nehmen. Du bist nicht zum ewigen Grantigsein verurteilt. Gott hat noch nicht das Letzte aus dir herausgeholt. Auch wenn du dich jeden Tag deines Lebens Sorgen gemacht hast, so musst du es nicht für den Rest deines Lebens tun. Du wurdest intolerant geboren, du musst nicht intolerant sterben. Woher kommt nur die Vorstellung, wir könnten uns nicht ändern? Woher kommen nur Behauptungen, es liegt in meiner Natur, mir Sorgen zu machen? Oder ich bin der ewige Pessimist. So bin ich eben, lass mich in Ruhe. Wer sagt es dann? Würden wir ähnliche Behauptungen etwa über unseren körperlichen Zustand aufstellen? Es liegt in meiner Natur, mir das Bein gebrochen zu haben. Daran kann ich nichts ändern, niemals. Wenn unser Körper nicht richtig funktioniert, suchen wir ärztlichen Beistand. Sollten wir ähnlich vorgehen, wenn mit unserem Herz etwas nicht stimmt? Sollten wir unserer griesgrämigen Haltung wegen nicht Hilfe suchen? Dürfen wir für unsere egoistischen Schimpfkanonaden keine Behandlung erbitten? Natürlich dürfen wir es. Jesus kann mein und dein Herz verändern. Er will unser Herz seinem ähnlich machen. Jesus, er wusste alles über den Nathanael. Auch wenn sie einander noch nie begegnet sind. Er wusste alles schon über Simon Petrus. Und es ist bezeichnend für das Johannesevangelium, dass Jesus weiß, was die Menschen im Innersten bewegt. Und dementsprechend geht Jesus auf sie ein. Weil Jesus weiß, wie es um die Frau im Jakobsbrunnen bestellt ist, kann er so beinahe ein humorvolles Gespräch beginnen und dann in die Tiefe gehen. Sie wird so berührt und überzeugt, dass sie selbst zurückgeht und mit dem Menschen Kontakt hatte, obwohl sie das gar nicht wollte. Darum ging sie um die Mittagszeit zum Brunnen. Das hat die Begegnung mit Jesus ausgemacht. Eigentlich ist die Botschaft des Evangeliums, dass Jesus uns liebt, genial. Obwohl er alles über uns weiß, liebt er uns und das ist unbegreiflich. Manchmal drängt uns jemanden über unsere Probleme vielleicht zu reden. Hier bei der Erfahrung etwas zu berichten. Aber meistens machen wir es doch nicht, weil wir Angst davor haben, vor der Reaktion des Gegenübers. Bei Jesus ist es anders. Jesus sah Petrus und den Nathanael. Und dieses "er sah sie", er sieht auch dich. Er sieht dich. Jesus erkennt deine Gedanken, deine Gefühle, deine Schwächen, deine Sehnsüchte, er kennt deine Schwierigkeiten, er kennt deine Freuden. Und doch will er genau dich. Jesus, er sieht dich. Und das finde ich an diesem Motto von diesem Jahr so spannend. Was Günther auch schon geteilt hat in seiner Predigt mit Hagar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern an das Lied, das Olivia gesungen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist Gott. Und es geht vom Alten Testament einfach weiter ins Neue Testament. Jesus, er sieht die Menschen. Das ist er. Und ich möchte gerne mit euch, oder ich möchte ein Lied singen mit meinen zwei lieben Kindern. Das Lied hat den Titel "Wunderbar". Und er bringt genau das zum Ausdruck, wie Gott ist, was für ein Bild ich von Gott habe.
Mir traue dir Großes zu, den Namen ist wunderbar, den Namen macht wunderbar, starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar. Mir traue dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar. Dein Name macht wunderbar. Starke Treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar. Starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar. Mir traue dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar. Dein Name macht wunderbar. Starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung. Du bist wunderbar.
Nochmal, mir traue dir.
Mir traue dir. mit Traue dir Großes tue. Den Namen ist wunderbar, den Namen macht wunderbar. Starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar.
Jesus, ich danke dir, dass du wunderbar bist. Und du bist als der eine Rabbi, der gegenzogen und hast Wunderwort da. Du hast geheilt, du hast gesegnet. Du hast Menschen mit dem besonderen Blick gesehen. Und das ist wunderbar. Und ich bitte dich, dass das Wunderbare darf sichtbar werden im Leben von jedem Einzelnen von uns da drin. Dass wenn wir den Sabbat durchleben, in die neue Woche startet, dass wir dich, Jesus, als der Wunderbare dafür unser Leben einladen, jeden Tag ganz von Neuem bewusst. Ich habe dich auch wirken, weil das, was du machst, ist wunderbar. Segne du jeden Einzelnen von uns auf die Art und Weise, wo wir es brauchen gerade. Du siehst unsere Not, unsere Sehnsucht, du siehst unsere Gedanken, unsere Freude. Schenke uns den Frieden, weil du uns siehst. So wie der Petrus und der Nathanael. Amen.